Manchmal wirken Gottes Wege mit seinem Volk hart, Zucht, Umwege, lange Zeiten des Wartens. Israel kannte diese Spannungen nur zu gut und doch beginnt der zweite Teil des Jesaja-Buches nicht mit Gericht, sondern mit einem liebevollen Trostwort mitten ins Herz hinein. Hinter dieser Botschaft steht eine größere Linie: Gott beendet die alte Schöpfung nicht mit einem Schlag, sondern lässt in ihr seine neue Schöpfung aufstrahlen, in Christus, dem Licht, das in die Finsternis kommt. Gerade dort, wo menschliche Kraft verdorrt wie Gras, öffnet sich der Raum, in dem Gottes Wort, Gottes Herrlichkeit und Gottes Auferstehungskraft sichtbar werden. Gottes Trost, das Evangelium mitten in Zucht und Schwachheit. Am Anfang von Jesaja 40 steht kein neuer Auftrag, sondern ein Ruf Gottes an die, die in seinem Namen reden: Tröstet, tröstet mein Volk. Spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihm zu, dass sein Frondienst vollendet, dass seine Schuld abgetragen ist. Dieses Reden zum Herzen richtet sich nicht zuerst an die politischen, religiösen oder emotionalen Umstände Israels, sondern an den inneren Menschen, an jene verborgene Mitte, in der Schuld, Scham, Anklage und Hoffnungslosigkeit wohnen. Die Zucht Gottes war hart gewesen, die Folgen der eigenen Wege waren nicht zu übersehen. Doch Gott beginnt seinen Trost nicht damit, die Geschichte umzuschreiben, sondern indem er ihr einen neuen Sinn gibt: Der Frondienst ist vor ihm vollendet, die Schuld ist bei ihm abgetragen, die Strafe ist von ihm angenommen. Trost heißt hier, Gott nimmt die ganze Last, die zwischen ihm und seinem Volk steht, in seine eigene Hand. Der zweite Teil beginnt mit einem Trostwort, das zum Herzen Jerusalems gesprochen wird. Dass dieses Wort zum Herzen gesprochen wird, bedeutet, dass es nicht den äußeren, sondern den inneren Menschen betrifft. In diesem Kapitel ist dieses zum Herzen Jerusalems gesprochene Trostwort in Wirklichkeit die Verkündigung des Evangeliums. So wird das Trostwort schon im Alten Bund zum Gefäß des Evangeliums. Es ist mehr als eine seelische Beruhigung, es ist eine göttliche Erklärung: Die Zeit des bloßen Gerichts ist nicht das letzte Wort. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren, und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn der Mund des Herrn hat geredet. Gott sagt nicht nur, dass es irgendwie besser wird, er kündigt an, dass er selbst kommt. In der Heimkehr aus dem Exil ist dieses Kommen in Schatten und Bildern zu sehen: In Christus tritt die Herrlichkeit Jehovas sichtbar hervor, wie der Hebräerbrief bekennt, er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der exakte Abdruck seiner Substanz. Darin liegt der tiefste Trost: Gottes letztes Wort über seinem Volk ist nicht Vernichtung, sondern Gegenwart. Wer dies hört, beginnt die eigene Geschichte neu zu lesen, nicht mehr unter dem Vorzeichen des Scheiterns, sondern unter dem Licht einer Gnade, die Schuld nicht verharmlost und doch endgültig getragen hat. In diesem Licht wird die Vergangenheit nicht ausgelöscht, aber sie verliert die Macht, die Zukunft zu bestimmen. Trost, wie Gott ihn schenkt, bleibt deshalb nie bei der Beruhigung der Gefühle stehen. Wenn er zum Herzen redet, öffnet sich vor diesem Herzen zugleich ein Horizont, der über das eigene Erleben hinausgeht. Die Worte von Jesaja 40 führen von der abgetragenen Schuld weiter zu einer kommenden Herrlichkeit, die alles Fleisch sehen soll. Die Vergebung, die Gott zuspricht, ist der Anfang einer neuen Geschichte, nicht das Ende einer alten. In Christus wird dieses Neue konkret, seine Auferstehung ist der Beginn der neuen Schöpfung, die in der Offenbarung als neuer Himmel und neue Erde sichtbar wird, in der erste Himmel und die erste Erde vergangen sind. Trost heißt darum, Gott bindet sich an Menschen, die an der eigenen Zucht zerbrochen sind, und stellt sie in eine Zukunft, die nicht mehr aus ihnen selbst stammt. Wer sich von diesem Wort treffen lässt, beginnt zu entdecken, dass selbst die Wege unter der Zucht rückblickend von einer Weisheit umgriffen waren, die auf Heil zielte. Aus dieser Erkenntnis wächst eine stille, tragende Zuversicht: Der Gott, der die Schuld wirklich abgetragen hat, wird auch die Geschichte, die aus dieser Schuld erwachsen ist, nicht sich selbst überlassen. Tröstet, tröstet mein Volk. Spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihm zu, dass sein Frondienst vollendet, dass seine Schuld abgetragen ist. Denn es hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für all seine Sünden. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren, und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn der Mund des Herrn hat geredet. Wenn Gott in Jesaja 40 sein Trostwort an ein Volk richtet, das unter der Last seiner Sünde und seiner Zucht gebeugt ist, dann eröffnet er zugleich eine Sicht auf unser eigenes Leben. Vieles, was wie ein endgültiges Urteil erscheint, ein zerbrochener Lebensentwurf, ein verfehlter Weg, die Ernte früherer Entscheidungen, wird im Licht dieses Wortes neu eingeordnet. Die Hand, die züchtigt, ist dieselbe Hand, die die Schuld abträgt. Trost wächst dort, wo das Herz zulässt, dass Gottes Urteil über die eigene Vergangenheit wichtiger ist als die eigene Anklage, und dieses Urteil lautet in Christus, getragen, vollendet, angenommen. Wer dieses Wort nicht nur hört, sondern innerlich gelten lässt, steht nicht mehr unter der Herrschaft des Gestern, sondern unter der Zusage einer von Gott eröffneten Zukunft. So wird das Evangelium inmitten von Schwachheit zu einer sanften, aber starken Kraft. Es macht nicht unempfindlich, aber es nimmt der Wunde die Verzweiflung und lässt Hoffnung entstehen, die tiefer reicht als jede sichtbare Veränderung. Vergänglicher Mensch, bleibendes Wort, neue Geburt durch Gottes Wort. Mitten im Trostwort von Jesaja 40 erklingt ein überraschend nüchterner, fast ernüchternder Ruf: Alles Fleisch ist Gras, und all seine Güte wie die Blume des Feldes. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, denn der Hauch des Herrn hat es angeweht. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Der Trost Gottes beginnt damit, dass er die Wirklichkeit des Menschen schonungslos benennt. Alles, was aus uns selbst hervorgeht, Kraft, Schönheit, Frömmigkeit, Einfluss, Kultur, ist im tiefsten vergänglich. Nicht nur der offensichtlich schwache Mensch ist wie Gras, auch die Güte des Menschen, sein Glanz, seine Hochform, welkt unter dem Hauch Gottes. So entlarvt dieses Wort stille Selbsttäuschungen, das, worauf wir uns naturgemäß stützen, trägt nicht. Es ist nicht die Härte des Schicksals, die das Gras verdorren lässt, sondern der Hauch des Herrn, der Gott, der uns liebt, offenbart uns zugleich die Grenzen der alten Schöpfung. Nachdem Jesaja 40 vom Kommen Johannes des Täufers und vom Erscheinen Christi als der Herrlichkeit Gottes spricht, macht dieses Kapitel deutlich, dass alle Menschen wie das Gras und die Blume des Feldes verdorren und verwelken werden, das Wort Gottes aber in Ewigkeit bleibt. Dieses Wort Gottes ist in Wirklichkeit Christus als das Evangelium Gottes. Gerade indem Gott die Vergänglichkeit des Menschen so deutlich zeichnet, lenkt er den Blick auf das, was trägt. Das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Das Neue Testament knüpft an diese Linie an, wenn es sagt: Da ihr nicht aus verderblichem Samen wiedergeboren worden seid, sondern aus unverderblichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Das bleibende Wort ist nicht bloß ein Text, der Zeit trotzt. In Christus gewinnt dieses Wort Gestalt, er ist das fleischgewordene Wort, das Evangelium Gottes in Person. Wer durch dieses Wort wiedergeboren wird, bekommt kein veredeltes altes Leben, sondern wird in eine neue Schöpfung hineingenommen. Die Grenze zwischen Gras und Wort verläuft deshalb nicht zwischen religiösen und weltlichen Menschen, sondern zwischen dem Leben aus dem Fleisch und dem Leben aus Gott. So verstanden wird die Erkenntnis unserer Vergänglichkeit nicht zur Quelle von Mutlosigkeit, sondern zum Tor für echte Hoffnung. Wenn alles Fleisch Gras ist, dann ist es Gnade, wenn Gott zulässt, dass unser eigenes verwelkt. Das Zerbrechen eigener Pläne, das Ermatten der natürlichen Kraft, das Auseinanderfallen selbst aufgebauter Sicherheiten, all dies kann im Licht von Jesaja 40 gelesen werden wie ein stilles, aber bestimmtes Handeln Gottes, das Platz schaffen will für sein bleibendes Wort. Dieses Wort ist nicht nur hörbar, sondern wirksam, es pflanzt Christus selbst in das Herz, damit dort etwas wächst, das nicht mehr verdorren kann. Aus dieser Perspektive verliert die Vergänglichkeit ihren Schrecken, weil sie nicht mehr das letzte Wort hat. Sie wird zum Kontrast, auf dem die Beständigkeit des göttlichen Lebens umso heller sichtbar wird. Der Trost besteht daher nicht darin, dass Gott uns verspricht, unsere Blume noch länger zum Blühen zu bringen, sondern darin, dass er uns an etwas bindet, das nicht verwelkt, an sein Wort, das in Ewigkeit bleibt, und an Christus, der durch dieses Wort Wohnung im inneren Menschen macht. Wer sich dieser Bewegung nicht verschließt, entdeckt mit der Zeit eine neue Freiheit. Die eigene Schwäche muss nicht länger versteckt werden, weil die Würde nicht mehr aus eigener Leistung stammt. Der Verlust eigener Herrlichkeit ist nicht mehr das Ende, weil eine andere Herrlichkeit anbricht. So wird die Spannung zwischen Gras und Wort nicht in einem Schlag aufgelöst, aber sie wird durch eine leise, tiefe Gewissheit getragen. Das Entscheidende in meinem Leben hängt nicht an meiner Vergänglichkeit, sondern an der Unvergänglichkeit dessen, der in mir begonnen hat, eine neue Schöpfung hervorzubringen. Stimme eines Sprechenden, rufe. Und er sprach, was soll ich rufen? Alles Fleisch ist Gras und all seine Güte wie die Blume des Feldes. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, denn der Hauch des Herrn hat es angeweht. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Da ihr nicht aus verderblichem Samen wiedergeboren worden seid, sondern aus unverderblichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Die scharfe Gegenüberstellung von Gras und Wort führt mitten hinein in die Frage, worauf sich ein Herz stützt. Vieles, was im Alltag selbstverständlich wirkt, Gesundheit, Fähigkeiten, Ansehen, Frömmigkeit, trägt die Signatur des Vergänglichen in sich, auch wenn es in Gottes Augen nicht wertlos ist. Wenn dieses Gras zu welken beginnt, entsteht leicht der Eindruck, Gott habe uns im Stich gelassen. Jesaja 40 und 1, Petrus 1 öffnen eine andere Sicht. Gerade dort, wo das Alte unverkennbar an seine Grenze kommt, zeigt sich das Wirken des lebendigen, bleibenden Wortes, das uns in eine andere Art von Leben hineinholt. Daraus erwächst eine stille Ermutigung, die tiefste Hoffnung unseres Lebens hängt nicht daran, dass wir unsere Blütezeit verlängern können, sondern daran, dass Gottes Wort in uns Raum gewinnt. Wo dieses Wort gehört, geglaubt und im Herzen bewahrt wird, wächst etwas, das nicht mehr welkt, eine Zugehörigkeit zu Christus, die stärker ist als jedes sichtbare Vergehen. Warten auf Jehova, ein gefeuerter Mensch in der Kraft der Auferstehung. Am Ende von Jesaja 40 scheint der Blick weit hinaus über die Grenzen Jerusalems zu gehen. Nach der großen Schau des unvergleichlichen Gottes, vor dem die Nationen wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Stäublein auf der Waage erscheinen, steht der fragende Mensch vor Gott, weißt du es nicht? Hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht, unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft und dem Unvermögenden reicht er Stärke dar in Fülle. Zuerst wird das Gefälle sichtbar, hier der ewige, unerschöpfliche Schöpfer, dort der Mensch, der müde, unvermögend, vergänglich ist. Selbst Jünglinge werden müde und matt, und junge Männer straucheln und fallen. Die stärksten Reserven der alten Schöpfung reichen vor Gott nicht aus. Doch gerade an diesem Punkt setzt die Verheißung ein, die Jesaja wie ein Siegelwort an den Schluss des Kapitels setzt. Nach Jesaja 40, 29, 31 warten diejenigen, die das Wort empfangen und wiedergeboren worden sind, nun auf Jehova. Auf Gott zu warten bedeutet für uns, dass wir uns selbst kündigen, das heißt, dass wir mit unserem Leben, unserem Tun und all unserer Aktivität innehalten und Christus als unseren Ersatz annehmen. Vers 31 sagt, dass ein solcher Wartender mit Flügeln wie Adler auffahren wird, dies bezeichnet die Auferstehungskraft Christi. Aber die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft, sie heben die Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Das Harren ist mehr als geduldiges Aushalten. Es meint ein inneres sich ausrichten, ein Stillwerden vor dem Gott, der nicht ermüdet, und damit zugleich ein Loslassen des eigenen Anspruchs, aus sich selbst heraus stark sein zu müssen. In neutestamentlicher Sprache entspricht dies dem, was Paulus als Teilhabe an der überragenden Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, beschreibt, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die er wirksam werden ließ in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte. Wer auf den Herrn harrt, tritt aus der Logik des alten Menschen heraus, der aus eigener Energie etwas für Gott erreichen will, und hinein in die Wirklichkeit der Auferstehungskraft Christi, die in der Schwachheit Gestalt gewinnt. Das Bild der Adlerflügel hilft, diese Verwandlung innerlich zu fassen. Der Adler gewinnt seine Höhe nicht durch hektisches Flügelschlagen, sondern indem er sich von den unsichtbaren Aufwinden tragen lässt. So bezeichnet das Auffahren mit Flügeln wie Adler jene Lebensweise, in der innere Mensch sich vom Geist Gottes tragen lässt, statt in eigener Anspannung alles sichern zu wollen. Müde werden darf der Mensch in dieser Perspektive sehr wohl, entscheidend ist, von wem er sich tragen lässt. Auch das Neue Testament kennt diese Spannung, wenn es bekennt, dass wir durch die Kraft Gottes sicher bewahrt werden mittels des Glaubens zu einer Errettung, die bereit steht, um in der letzten Zeit offenbart zu werden. Zwischen der Erfahrung der eigenen Erschöpfung und der Treue Gottes spannt sich der Raum, in dem das Warten auf den Herrn zu einem gelebten Vertrauen wird. Wer so zu warten lernt, gehört im eigentlichen Sinn zur neuen Schöpfung. Nicht, weil das alte, schwache, begrenzte Menschsein verschwende, sondern weil mitten in dieser Begrenztheit eine andere Kraft wirksam wird. Der Mensch, der seine eigene Energie kündigt und Gott das Feld überlässt, verliert nicht seine Persönlichkeit, sondern wird in der Kraft Jesu Christi neu aufgerichtet. Aus Niederlagen wird kein Triumphzug, aber sie verlieren die Macht, das letzte Wort zu haben. So schenkt Jesaja 40 einen Trost, der tiefer reicht als die Veränderung äußerer Umstände. Er richtet den Blick auf den Gott, der nicht ermüdet, und lädt dazu ein, ihm die eigene Müdigkeit hinzuhalten. In diesem Austausch beginnt etwas zu wachsen, das kein Zustand, sondern eine Beziehung ist, ein Leben, das in der Auferstehungskraft Christi geht, auch wenn die Füße noch auf der alten Erde stehen. Weißt du es nicht? Hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht, unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft und dem Unvermögenden reicht er Stärke dar in Fülle. Jünglinge werden müde und matt, und junge Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft, sie heben die Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die er wirksam werden ließ in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Regionen sitzen ließ. Die Verheißung von Jesaja 40 steht nicht am Rand des Glaubenslebens, sondern im Zentrum. Sie nimmt ernst, dass Menschen müde werden, dass selbst starke und entschlossene Herzen an ihre Grenzen kommen. Gleichzeitig öffnet sie die Sicht auf einen Gott, dessen Kraft nicht darin besteht, uns dauerhafte Hochform zu garantieren, sondern darin, uns in unserer wirklichen Schwachheit zu begegnen. Dort, wo das Warten auf ihn Gestalt gewinnt, als stilles Sich-Anlehnen, als inneres Loslassen des Zwangs, alles im Griff haben zu müssen, beginnt seine Auferstehungskraft in uns zu wirken. Die Umstände ändern sich oft langsamer, als wir erhoffen, doch der innere Mensch wird erneuert. So wird der Weg unter der Hand des Herrn nicht leichter, aber er bekommt eine andere Qualität, er wird zum Ort, an dem Gott selbst seine Treue erweist und uns Schritt für Schritt lehrt, in seiner Kraft weiterzugehen, auch wenn die eigenen Kräfte längst erschöpft sind. Herr Jesus Christus, du Herrlichkeit Jehovas, danke, dass dein Trostwort stärker ist als jede Schuld, jede Zucht und jede menschliche Schwachheit. Du kennst unsere Vergänglichkeit und siehst, wie unsere eigene Kraft verdorrt wie Gras, und doch schenkst du uns durch dein lebendiges und bleibendes Wort ein neues Leben, das nicht mehr vergeht. Ewiger Gott, lehre uns, auf dich zu warten, wo wir an unsere Grenzen kommen, und gib uns, dass deine Auferstehungskraft in unserer Erschöpfung wirksam wird. Lass uns erfahren, wie du uns aufrichtest, trägst und über unsere Umstände erhebst, damit dein Trost nicht nur unser eigenes Herz erfüllt, sondern durch uns auch andere erreicht. In allem sei du unsere Hoffnung, unsere Stärke und unsere Herrlichkeit, jetzt und in Ewigkeit. Amen.